Na, ihr Nudeln?
Ali Tells. Biatch. Gott, wir sind gerade so ein bisschen auf der Retrowelle und entdecken YouTube in den 2010ern wieder.
Das hier sind die News und ich hoffe, dass ihr fresh seid und gut eingeschaltet habt.
Tja, Kinnis! Oh Gott.
Noch, warte, wer kennt ihn noch? Gab's noch Flying Uwe mit, warte, der hat immer diese irre lange Anmod gehabt. Moin, meine lieben Bootser, es geht, ich bin's wieder, euer Flying Uwe.
Euer Lungenarzt. Denn ich bin voller außer Atem. Ja. Euer Flying Uwe. Oh mein Gott.
Aber ist ja verständlich, weil das Ding ist, es ist heiß. Also gerade vielleicht nicht mehr so, aber es war sehr heiß. Der Klimawandel ist real, Leute, und das erfahren wir im eigenen Leibe. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht besser. Mhm. Und ich habe mir gedacht, am heißesten Tag, der da war, letzten Samstag, habe ich mir gedacht, ich muss einen Film gucken, der dem Klima aktuell gerecht wird. Und ich habe einen Film geschaut, den ich seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist habe und der als ein Meisterwerk gilt. Und ich habe endlich Do the Right Thing von Spike Lee geguckt.
Gott, das ist bei mir lange her. Wie war es für dich?
Es war, also ich muss ehrlich sagen, ich
war's the right thing ist zu tun.
Es war 100% das right thing zu tun. Das Ding ist, Spike Lee ist eh noch so ein unbeflecktes Tuch für mich. Ich habe nur letztes Jahr von ihm den neuen Apple-Film Too Highest, Too Lowest gesehen, also dieses Remake von ihm, und der war so ein bisschen dürftig und dann habe ich ihn auch irgendwie erstmal wieder abgeschrieben. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, so in Do the Right Thing geht es auch um den heißesten Tag in Brooklyn, und dann habe ich mir gedacht, komm, dann guckst du dir den mal an, und der ist fantastisch. Das ist zu Recht ein absolutes Meisterwerk. Er hat mich komplett abgeholt. Also es ist ein Film, der prinzipiell gar nicht so viel erzählt. Mhm. Es geht eigentlich um ein Viertel in Brooklyn und um einen Alltag, also um den Alltag da von der Bevölkerung. Und es ist halt wirklich so, der heißeste Tag ist so am Anfang, in der ersten Hälfte vor allem so ein sehr weibiger Film, der halt einfach so das Leben da zeigt, der verschiedene Persönlichkeiten zeigt. Und dann geht es darum, um einen Italiener in diesem Viertel, der betrieben wird von Sal. Und da arbeitet unser Protagonist auch, gespielt von Spike Lee selbst, nämlich Mookie arbeitet da. Mhm. Und dann kommt es zu einem, ja, zum kleinen Streit, denn ein Kunde bei Sal's Italiener sieht diese Wall of Fame, die ja so sehr häufig so in italienischen Restaurants in den USA sind. Und da sind halt so ganz, ganz berühmte italienische Personen halt immer drauf und so sehr, also meistens Italo-Amerikaner. Und da sind halt zum Beispiel Robert De Niro drauf, so ganz, ganz viele wirklich so Italian-American Stars, und dann
so wie in Köln Lukas Podolski so an den Wänden hängt.
Richtig, auch nur Lukas Podolski, wirklich so. Wir haben niemand anderen aus Köln.
Sorry.
Und Teil davon sind. Deswegen, ja, und der, ein Kunde sagt halt, ja, was ist das für eine Scheiße, hier sind ja nur Weiße an der Wand. Mhm. Und der beschwert sich dann, und dann will der diesen Italiener boykottieren. Und darum geht's praktisch so ein bisschen, dass er so in die Bevölkerung da bringen möchte, ey, wir müssen diesen Italiener boykottieren. Und es geht halt um sehr viele Streits. Und es ist so, in der ersten Hälfte wirklich so ein sehr weibiger Film und auch sehr viel, sehr lustig. Und es sind ultra viele Stars drin. Also Samuel L. Jackson spielt mit, Giancarlo Esposito. Und auch Martin Lawrence sieht man so im Hintergrund sehr häufig. Und dann kippt dieser Film aber wirklich um 180 Grad. Und es ist wirklich ein, ich möchte auch nicht sagen, worum es geht, aber es geht halt wirklich sehr viel um Rassismus, Polizeigewalt und alles Mögliche. Und das ist insane und ein echt extrem wichtiger Film, der sehr radikal ist, und ich kann ihn empfehlen. Also er lief auch bei Mubi, ist dann, glaube ich, aber auch abgelaufen da. Also ihr müsst mal gucken, wo ihr euch das Ding besorgen könnt. Aber
eine Blu-ray, Leute.
Ja, holt es euch, weil ich finde, das lohnt sich 100%. Und ich habe dann auch angefangen, also man kann ihn auch leihen, also bei Prime und YouTube und sonst irgendwie. Bei Prime ist am günstigsten für 2,99. Also macht das mal. Also ich bin auch jetzt dabei. Ich habe mir dann so ganz viele Blu-rays auch noch von Spike Lee besorgt, weil ich finde seinen Stil auch echt cool. Und habe dann auch noch Inside Man dann nachgeholt.
Oh, ja.
Und den fand ich auch solide.
Gut, ne?
Aber muss man, glaube ich, sagen, ist auch ein Film, den er nicht selber mitgeschrieben hat. Und das, ich finde, der wirkt schon so, ist ein sehr anderer Film einfach.
Durchaus.
Aber da ist Willem Dafoe, glaube ich, in seiner normalsten Rolle ever.
Stimmt.
Weil er ist halt so ein ganz, ganz normaler Cop.
Das stimmt. Boah, ich liebe diesen Film einfach.
Der ist toll.
Ich habe immer vergessen, ob ich den im Kino gesehen habe, aber ich glaube schon.
Ich weiß nicht. Ich finde nur so, der Titel macht erst zum Schluss so richtig
Sinn. Ja, das stimmt. Aber nicht zu viel verraten.
Nee, ich will nicht zu viel verraten.
Aber glaubst du, dass das ist ja so ein, schon so ein Trope eigentlich, ne? Dieses, der heißeste Tag des Jahres.
Ja.
Meinst du, das stirbt aus? Weil, wenn wir jetzt mal unseren heißesten Tag des Jahres angucken, der war jetzt diese Woche, da passiert ja nicht viel. Also, nee, da macht keiner was. Ich glaube, das wird einfach so ein boring Film, wie Leute so vor, oder doch, in Deutschland wird es so ein Film drehen, wie Leute nach Klimaanlagen jagen. Ja. So am heißesten Tag des Jahres ab in Baumarkt und dann wie so ein bisschen wie Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger, weißt du? Boah. Aber dann geht der Kampf um die Klimaanlage.
Boah, es ist, so, ich würde es.
Der Film heißt Geschwitzt ist geschwitzt.
Ey, also ich hab wahnsinnig geschwitzt, vor allem auch bei diesem Film. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist so, guckt ihn euch an. Wir haben aber noch ganz, ganz viele weitere Tipps. Mhm. Das wird heute so der tippreiche Podcast. Und wir können auch schon mal direkt sagen, für alle, die diese Konstellation von uns beiden nicht mögen.
Sorry.
Das wären spannende 6 Wochen, denn wir sind praktisch so die Reservebank für den Podcast. Die B-Besetzung für den Podcast, während alle anderen in den Folgenbesprechungen ackern müssen, sind wir so, ach ja, machen wir mal den Podcast.
Wir gucken ein paar Filme. Aber wir überlegen uns ja vielleicht ein paar lustige Sachen.
Wir haben ein paar
lustige Sachen. Wir haben jetzt diesen Podcast geconquert und präsentieren weitere YouTube-Parodien.
Ja, das ist unser Reich. Und alles nach dem Adi-Tales-Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wie bereits in unserem wunderbaren Intro angekündigt, reden wir heute so ein bisschen über Filme natürlich, die ihr euch mal anschauen solltet. Wir haben so ein paar Hidden Gems, also so ein paar Perlen, die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt, mit dabei. Aber auch ein paar Klassiker so mit an Bord. Aber auch ein paar Klassiker, die ihr vielleicht auch noch nicht gesehen habt. Und würde ich sagen, wir starten mal direkt rein mit einem Film, den du, Lenny, quasi mitgebracht hast und in unserer Redaktionssitzung so empfohlen hast. Sagen, ja, lass uns mal drüber quatschen. Und ich habe mir den auch angeguckt gestern.
Sehr gut.
Ach, das freut mich. Und den Film könnt ihr auf Netflix schauen. Und der Film heißt Colorbook.
Richtig.
Und turns out, er ist in Schwarz-Weiß.
Ah, das ist das ist sehr antiklimaktisch. Und das
sorry.
Ja, es ist, ich wollte unbedingt über diesen Film reden. Ja. Und dieser Film ist auch eigentlich der Auslöser dafür, dass wir heute so sehr viele Streaming-Tipps machen. Mhm. Weil, ich muss ehrlich sagen, Netflix haut ja wöchentlich Filme und Serien ohne Ende raus. Und da geht halt auch sehr viel unter. Und unter geht vor allem Colorbook. Ich habe mal geguckt, den Film haben bei Letterboxd nur so 1000, Stand jetzt, also wo wir den Podcast am Mittwoch aufnehmen, Stand jetzt nur 1600 Leute gelockt. Und das ist insane wenig.
Ja.
Und ich habe ein Gefühl, Netflix hat diesen Film halt ins Sortiment aufgenommen und bewirbt ihn wirklich null. Mhm. Der Film, der existiert eigentlich schon so seit 2014, hatte da so einen Festival-Run, der hat da Premiere gefeiert und wurde dann halt durch viele verschiedene Filmfestivals gereicht und ist dann halt vor 2-3 Wochen auf Netflix gelandet. Und seitdem haben den auch immer noch ultra wenig Leute gesehen und ich möchte das ändern.
Ja. Also die Werbung von Netflix, was so Filme angeht, ist ja auch furchtbar. Als ich gestern Netflix aktiviert habe, ich habe gar nicht so viel Netflix in letzter Zeit geguckt und das war der erste Vorschlag, World War Z. Ich so,
was?
Nein, warum empfehlt ihr mir diesen Film? Ich möchte den nicht nochmal sehen.
So. Das ist auch.
Und so Filme wie Colorbook, ja, gehen dann komplett unter. Also den musst du wirklich in der Suchmaske eintippen.
Ja,
kriegst du den nicht.
Das ist schlimm und also deshalb landet er ja auch nicht so in der Top 10, weil er halt nicht oft gestreamt wird. Und das wollen wir jetzt hier ändern und lass uns mal ein bisschen darüber reden. Also es ist halt ein sehr kleiner Indie-Film, ist auch wirklich sehr, sehr kurz, dauert nur 96 Minuten, ist wirklich schnell einmal weggesnackt. Und es geht um Lucky, der ist ein alleinerziehender Vater und sein Sohn hat das Down-Syndrom. Und die beiden tragen sehr viel Trauer in sich. Wieso? Das wollen wir noch nicht so richtig spoilern, würde ich mal sagen.
Du hast alleinerziehend gesagt. Ich glaube, das gibt schon einen guten Hinweis darauf,
genau,
dass da was passiert ist. Es ist, wie gesagt, in Schwarz-Weiß gedreht. Und du hast ja Indie-Film gesagt, aber dieser Film hat einen unfassbar schönen Look. Wer vielleicht Come On gesehen hat, also ne, klar, ich könnte jetzt jeden Schwarz-Weiß-Film anführen, aber was moderne Schwarz-Weiß-Filme angeht und auch so die Ästhetik, denn es ist so ein, auch so ein bisschen roadtrippig drin. Es ist so ein, der Roadtrip ist natürlich die Metapher zum sich selber finden ein wenig. Und dass die beiden sich auch mehr finden. Und also von der Ästhetik her, also tatsächlich Architektur der USA ist auch sehr gut gemacht für Schwarz-Weiß, sehr clean teilweise. Es spielt viel an Bahnstationen auch. Und diese ganze Betonästhetik, die ist sehr gut für Schwarz-Weiß. Also die Ästhetik des ganzen Films hervorragend, aber es ist nicht die einzige Stärke dieses Films.
Ja, also es spielt auch in Atlanta und ich habe auch schon voll viele Letterboxd-Reviews gesehen, dass Leute geschrieben haben, oh, das fühlt sich auch an wie so eine Atlanta-Folge. von der Serie bei Disney Plus. Und ja, also Kern der Geschichte ist dann, dass die beiden zu einem ersten Baseballspiel fahren wollen von Mason. Und der Weg dahin gestaltet sich allerdings ein bisschen als schwierig.
Ja.
Und es kommt zu einigen Problemen. Und das ist so sehr, es ist einfach sehr schön. Also ich finde, es ist wirklich so ein total emotionaler Film, der mich von vorne wirklich ab der ersten Sekunde an bekommen hat. Und ich habe mit diesen zwei Cuties wirklich so die ganze Zeit mitgefiebert. Und ich kann halt nicht mehr sagen, als dass er wirklich unfassbar schön aussieht, was du ja schon so gesagt hast, wie der diese Architektur einfängt. Und vor allem finde ich es ultra stark gespielt, also von beiden. Also sowohl von William Catlett, der den Vater Lucky spielt, als auch Jeremiah Daniels, der den Sohn Mason spielt. Also es ist wirklich, es ist toll. Und die beiden funktionieren einfach sehr, sehr toll zusammen.
Ja, ich finde auch die, ich habe so beim Schauen so die ganze Zeit so versucht, rauszufinden, was ist es, was mich gerade auch so wirklich so catcht. Und es ist, die Charaktere haben so eine Seele. Also auch wie sie miteinander umgehen, das ist so eine ehrliche Art. Aber auch so, also diese Fürsorge auch. Also ich musste, also wie die beiden miteinander umgehen. Ich musste halt die ganze Zeit, ich saß da so grinsend so, weil ich es einfach schön fand, wie die miteinander umgehen, was die für so miteinander für Tradition quasi haben in ihrem Alltag. Und auch die Interaktion mit anderen Leuten war einfach sehr herzlich alles.
Ja.
Ich habe, das ist bei so Filmen, habe ich die ganze Zeit Angst, dass irgendwas passiert. Ja. Das ist so, oh nein, bitte, niemand darf hier irgendwas passieren.
Ja.
Und das ist halt, ein sehr realistischer Film und es ist jetzt nicht so, als wenn da jetzt das Riesendrama ausbrechen würde. Nee, gar nicht. Es ist so die Tücken des Alltags und eher so so eine innere, ja, nicht Zerrissenheit, aber ja doch schon so eine Zerrissenheit zwischen der Realität, also der eigenen Realität der Person und wie man gerne sein möchte, also wie man das stemmen kann, gerade als alleinerziehender Vater. Was das für Schwierigkeiten mit sich bringt, aber da nicht quasi so zu frustriert auszubrechen oder irgendwie aufzugeben und sowas. Und da steckt viel drin in diesem Film, finde ich. Also auch diese Message, die der Film hat, finde ich sehr gut eigentlich.
Total, also ich gehe dazu 100% mit. Also es ist wirklich so ein Film, da kann man sehr viel rausholen und vor allem ist er halt sehr, sehr emotional. Also ich hab hier und da echt ein paar Mal geheult. Ich finde, was du ja auch schon so gesagt hast, dass man so ein paar Mal auch Angst hat. Das ist das Einzige, was ich ihm so ein bisschen ankreiden würde. Ich finde, er hätte diesen dramatischen Aspekt gar nicht so sehr gebraucht. So diesen, dass er dann zum Schluss so ein bisschen, das ist dann doch irgendwie zu viel Drama, auch wenn er eigentlich alles so, es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Geschichte, die erzählt wird. Ja. Aber das hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Ich hätte einfach, glaube ich, mehr so Zweisamkeit gebraucht, aber ansonsten. So,
come on, mäßig, hast du
ja
auch gesehen?
Genau, ja, ja. Toll, ich liebe den auch doll. Also es ist für mich beides spielt so in einer ähnlichen Liga. Und für mich ist, ehrlich gesagt, Colorbook stand jetzt auch so echt, kämpft um den Film des Jahres Titel bisher bei mir, weil also das ist gerade so der Kampf Obsession gegen Colorbook.
Ich find, aber der kam ja gar nicht dieses Jahr raus.
Ja, genau, aber ich finde, die kann man ja auch echt schlecht miteinander vergleichen, aber ich finde, es ist ein absoluter Filmtipp von mir und dieser Film liegt mir wirklich sehr am Herzen und ich kann ihn nur empfehlen.
Ja, vielen Dank für die Empfehlung, weil ich habe mich sehr gefreut, den zu sehen. Wirklich ganz, ich habe Come on damals im Kino gesehen, das war so, oh mein Gott, oh, man fühlt sich so beseelt danach. Ja. Und nach dem Film ist das auch so definitiv und das ist so ein, ey, guckt euch das an, ihr tut euch einfach nur einen Gefallen damit.
Richtig. Und der Soundtrack ist toll.
Ja,
ich finde, der trägt einen so richtig schön durch diesen Film. Und lasst euch wirklich nicht abschrecken davon, dass der Film schwarz-weiß ist. Und dann hau ich direkt noch, weißt du, ich hau direkt noch einen zweiten Filmtipp so in dem Filmtipp einher, weil dieser Film hat mich sehr an den Film Blue Jay erinnert.
Hab ich nicht gesehen.
Das ist ein Film, der ist auch bei Netflix ins Programm genommen worden. Ich glaube schon so 2016 oder so. Und das ist für mich so, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und der ist mit Mark Duplass und Sarah Paulson. Und es ist auch erzählt eine ganz, ganz kleine Geschichte, einfach über ein altes Highschool-Paar, das sich nach 20, 30 Jahren wieder in ihrer Heimatstadt treffen und einen Nachmittag zusammen verbringen. Also die treffen sich ganz zufällig und verbringen den Nachmittag und Abend miteinander und reden einfach sehr viel über ihre Vergangenheit. Und es wird so Schicht für Schicht immer mehr
Slice of Life.
Genau, so exakt genau das gleiche wie mit Colorbook. Und ich bin so ein Sucker für dieses Genre, für diese Art von Indie-Film. Mumblecore nennt man das auch so ein bisschen, also aus den Ursprüngen daher. Und das ist für mich so genau mein Genre an Filmen. Deswegen bin ich, glaube ich, da vielleicht auch so ein bisschen zu euphorisch. Und ich verstehe auch, wenn man da dran gar keine Freude hat. Aber deswegen würde ich Blue Jay ebenfalls empfehlen. Der ist auch in Schwarz-Weiß. Und der Soundtrack hat einen ähnlichen Charakter wie der in Colorbook. Und ich finde, die sind beide so thematisch natürlich komplett unterschiedlich, aber vom Vibe her sind die sehr ähnlich. Und in beiden werdet ihr weinen müssen. Und ich glaube auch, Blue Jay dauert auch nur echt, ich glaube, genau 80 Minuten. Also es ist wirklich, sind beide Filme, die ihr euch in einem Ruck angucken könnt. Und dann habt ihr immer noch weniger Zeit verbraten als bei irgendeinem Avatar.
Ja, es ist ja auch so faszinierend, wie viele Leute, das hast du ja bei ganz unterschiedlichen Werken auch, dass Leute sagen, boah, ich möchte einfach hier was aus dem Alltag sehen. Ne? Wo wir gerade über Folgenbesprechungen waren, bei Game of Thrones oder House of the Dragon, so, boah, ich möchte einfach mal so den Alltag des normalen Volkes sehen. Also dieses Teilhaben am Leben von anderen Menschen. Ich glaube, in Deutschland ist das ein bisschen pervertiert mit so Reality-TV und sowas. Aber ich glaube, das ist so dieses Interesse an kleinen Geschichten. Aber es muss nicht immer Marvel-esque so Weltuntergang, das krasse Ding sein. Ich glaube, manchmal tut das auch gut, so dieses Ding zu haben, weil es sich näher anfühlt auch an einen selber dran und wie man so selber sich auch verhalten würde vielleicht und ja, einfach so ein bisschen Teil hat an Schicksal der anderen Leute. Und zwar nicht auf eine voyeuristische Art, sondern auf eine mitfühlende Art.
Gehe ich zu 100% mit und das ist mein Cup of Tea und damit kommen wir jetzt direkt sehr konträr zu, zu einem Film, wo ich glaube, viele denken so, als ob das so etwas ist, was ich mag, weil ich mag ja eigentlich nur Barbie und queere Filme und so Dramen und ich mag gar nicht so männliche Sachen und ich bin ein riesiger Jackass-Fan. Das ist wirklich, ich liebe Jackass. Ich habe das ist etwas, was ich während Corona für mich entdeckt habe, weil ich habe als Kind und Jugendlicher.
Durftest du noch nicht?
Nee, weil da war ich so ein elitärer Typ. Ich habe nur.
Du hast Viva 2, guck nicht MTV.
Genau.
Gab es überhaupt Viva 2 dann noch, als du in dem Alter warst? Ich weiß es gar nicht.
Nee, ich habe nur, hab nur Bertolt Brecht.
Bertolt Brecht TV.
Konsumiert. Jackass war für mich unterste Schublade. Jackass. Hast du krasse Berührungspunkte zu Jackass?
Ich habe Jackass geguckt, als es auf MTV lief. Aber ich war jetzt nicht so hardcore drin. Also Alpa ist, glaube ich, richtig die-hard Jackass-Fan. Und ich war jetzt auch keiner von den Typen, die diese Stunts nachgemacht haben. Grüße gehen raus an YTT, wo wir eben bei Intros waren. Die ja ihre Ursprünge bei, also das der erste Video ist, wie sie sich mit im Einkaufswagen in der Hecke schieben.
Ja.
Jackass. Ich fand es immer, okay, manchmal fand ich es auch, also es kommt immer so auf den Gag an. Also mein Lieblings-Jackass-Ding, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, ist was relativ harmloses.
Mhm.
Da packen die Schokopudding in eine Windel und legen die in so einen öffentlichen Mülleimer und einer verkleidet sich dann irgendwie als Obdachloser und geht so, oh, I'm so hungry, greift so rein. Und daneben ist halt so ein Hotdog-Stand, da stehen ganz viele Leute rum. Er greift so rein, macht diese Windel auf und snackt halt diesen Schokopudding, ganz obvious. Und das ist so disgusting, aber so simpel und es ist so ein Gag, der ja keinem wehtut irgendwie, aber es ist so wow. Es ist einfach nur wow.
Ja, also du hast eigentlich schon perfekt den Spirit von Jackass eingefangen. Für alle, die das nicht kennen, das ist halt so eine Truppe aus den USA. Also halt wirklich so America durch und durch. Halt so eine Truppe an Jungs, muss man wirklich sagen, die einfach sehr viele Stunts gemacht haben, die sich sehr viel in ihre Körperöffnungen reingesteckt haben.
Kleine Spielzeugautos, dann wird das geröntgt.
Genau.
Wo ist das Spielzeugauto gelandet?
Genau, und da gibt's also wirklich, das ist Fäkalhumor.
Sich den Arsch zu tackern.
Zu 100%. Und da gibt's auch Kinofilme von.
Ja.
Und das ist mittlerweile der fünfte Film und der letzte Film, der aktuell im Kino läuft, der letzte Woche gestartet ist. Nice. Jackass Best and Last. Und den habe ich mir angeschaut.
Ach, du hast ihn schon gesehen. Okay.
Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, das ist vermutlich der letzte Jackass-Film. Aber das haben sie schon bei den letzten zwei Filmen irgendwie so ein bisschen angedeutet.
Der letzte ist auch, also der davor ist auch gar nicht so lange her.
Ne? Nee, der war von 2021.
Aber doch schon so.
Ja, da ist es insane.
Zeit vergeht, weil da waren die schon alt. Also so Johnny Knoxville so mit so komplett weißen Haaren gefühlt. Sieht aus wie so ein Grand Daddy.
Ja,
und ist auch richtig fertig durch die Stunts halt, weil die haben sich auch nicht kaputt gemacht teilweise.
Ja, ich habe auch.
Nur Steve O hat neue Zähne.
Ja, gut. aber ich habe das Gerücht gehört, dass Johnny Knoxvilles Haare gefärbt sind.
Und weiß gefärbt?
Ja, das hat es ein bisschen für mich kaputt gemacht.
Der hatte doch auch diesen Charakter, diesen Dirty Grandpa. Da gibt es auch ist das nicht auch ein Film?
Ja, das ist auch ein Film. Aber den finde ich leider wahnsinnig.
Hab ich nicht gesehen.
Da muss ich wirklich.
Ich fand den Grandpa auch nicht mal so, war nicht mein Lieblingscharakter, muss ich sagen.
Nee, und das Geile ist ja, aus Jackass kommen ja auch so Gestalten wie Spike Jonze, der Hör gemacht hat. Also so wirklich so hochkarätiges Arthouse-Kino. Und der hat dann bei Jackass mitgemacht. Und ja, Jackass Best and Last, um da mal jetzt was zuzusagen.
Worum geht's denn
hier? Das ist ein Film, ja, das ist ein Jackass-Film. Den bekommt ihr, den kriegt ihr und der besteht zu einem Großteil aus alten Clips.
Echt?
Also aus, es heißt ja wirklich so, das ist wirklich wie so ein Best-of-Film, wo halt so einfach nochmal die besten Clips gezeigt werden. Und die haben halt so auch neue Sachen noch gedreht. Also es ist wirklich so 50% alt, 50% neu, wobei ich glaube, es sind sogar noch weniger als 50% neu. Und du merkst einfach, die sind halt jetzt alt, die können auch einfach nicht mehr den kranken Scheiß machen, den sie früher gemacht haben. Und das ist auch okay, das verlangt ja auch niemand mehr. Aber dann wirkt es wie so ein halbherziges Ding, so okay, wir schustern hier so zur Hälfte einen Film mit Best-of raus. Ich glaube, es wirkt halt wie so ein Kompromiss. Wir können nicht zu 100% einen neuen Film machen und coole Ideen an Land bringen. Also lass uns doch die coolsten Ideen, die wir jemals gemacht haben, noch mit reinbringen.
Mhm.
Und ja, ich finde, es ist halt ein Jackass-Film, guckt man sich an. Ich hatte auch echt Spaß, aber es ist dann trotzdem irgendwie so ein bisschen fraglich. Man denkt sich so, oh, das hätte auch gut im Streaming funktioniert, so als Special.
Mhm.
Und irgendwie sind die neuen Sachen halt auch echt so, es ist ja auch, die haben ein gutes Recht dazu, das nicht mehr in ihrem Alter zu machen, ja, weil es ist krass, was sie gemacht haben. Und man guckt diesen Film und denkt sich so, ja, dass da wirklich niemand bei irgendeinem Stunt gestorben ist, das ist crazy. Mhm. Und es war irgendwie schön, nochmal so all die Gesichter zu sehen und auch so zu sehen. Also die haben zum Beispiel den allerersten Clip gezeigt von Jackass, der dann aber nicht ausgestrahlt wurde. Und diesen Johnny Knoxville dann mit dem aktuellen Johnny Knoxville zu vergleichen, das ist schon krass, wie lange das her ist. Und diese 2000er-Vibes, die sind so drin. Aber also für Jackass-Fans, es geht da rein, wird Spaß machen. Es ist jetzt wirklich kein krasser neuer Jackass-Film. Vor allem, weil Jackass Forever auf so einer krass hohen Note geendet wäre und für mich eigentlich der perfekte Abschluss gewesen wäre. Und ich muss sagen, fand ich bei Jackass Forever schon kacke. So, hört auf mit diesen Tiersachen. Also wirklich, das ist so.
Stimmt, bei dem letzten Mal irgendwie ein Bär mit drin?
Ja, ein Bär und Johnny Knoxville hat sich von so einem Stier oder einem Bullen, ich weiß es gar nicht mehr, so komplett durch die Luft schleudern lassen. Ja. Und es ist halt uncool. Es ist leider wirklich absolut uncool.
Ja.
Also, deswegen, nee, lass es mal, lass es mal sein.
Ja, ich hoffe, es wird noch einen Pimp My Ride-Film geben.
Warst du ein Pimp My Ride?
Ich habe Pimp My Ride geguckt, ja.
Das ist,
Also, für die alle, die es nicht kennen, also Pimp My Ride ist mit Xzibit. Wer kennt jetzt Xzibit noch? Rapper, der hat das moderiert. Es ging darum, dass in den USA ist ja nicht so mit TÜV und sowas. Ne? Da kannst du dein Auto auch ruhig mal mit Tape zusammenkleben. Da konnte man halt so sich bewerben mit seiner Schrottkiste und dann kam das Pimp My Ride-Team und hat das Auto aufgepimpt. Also, sie haben es nicht repariert, sie haben es aufgepimpt. Und es ist legendär, dass so in den letzten Jahren halt manche von diesen alten Autos aufgetaucht sind und so ein bisschen auch gedroppt worden ist, wie es wirklich hinter den Kulissen war und was die für einen Scheiß gemacht haben. Also riesige Bildschirme überall reingebaut. Also sie haben sich mal die Persönlichkeit des Autobesitzers oder des Autobesitzerin angeguckt und so, oh, du hast einen Friseurladen, wir bauen dir einfach eine riesige Scherensammlung. Das habe ich jetzt ausgedacht, aber so wäre es. Oder was würden sie bei dir reinpacken? Keine Ahnung.
Blu-ray-Digger.
Ja, genau, also bei dir würden sie auf jeden Fall mehrere Fernseher einbauen. Es gab tatsächlich ein Auto, da konnte man hinten kam so eine aufblasbare Leinwand raus und dann, also das war eigentlich ganz cool. Also es war wie so eine Outdoor-Leinwand, ist das, weißt du?
Ja.
Und dann konnte ich da hinsetzen, aber ich habe mich gefragt, wer setzt sich denn hinter sein Auto und zockt Playstation oder sowas? Also war immer, ich glaube, die haben mal Aquarium eingebaut oder sowas. Also Pimp My Ride war absolut wild.
Für mich, der auch wirklich nur von A nach B kommen möchte, ist es auch so sehr, sehr unverständlich, aber hey, You, ne?
Aber das war halt so, weißt du, dann ist Xzibit zu den Leuten nach Hause gekommen. Es war natürlich nachgestellt, so wie die Leute sich gefreut haben, wenn er geklopft hat, so.
Das ist, also ich kenne das hier nur von Einsatz in vier Wänden mit Tine Wittler. Also das ist my Pimp My Ride, aber da wurden Wohnungen gepimpt.
Oh ja, das ist das deutsche Pimp My Ride quasi.
Ja.
Es gab ein deutsches Pimp My Bike.
Nein, also, aber warte, ein Fahrrad?
Ja.
Nein.
Ja, da wurden Fahrrad. Weil in Deutschland kannst du das nicht machen. TÜV sagt nein, wahrscheinlich. So, ja, okay, dein Auto wäre fertig, aber wir brauchen noch die TÜV-Zulassung und wir kriegen nicht alles eingetragen. Also das Aquarium in den Reifen, I don't know. nee, es gab Pimp My Bike.
Aber das ist langweilig, I'm so sorry, da wird ein Fahrrad gefilmt.
Also ich weiß nicht, wie oft, aber dann, das war dieses Ding, als man dann so MTV-Dinger auch die deutsche Version gemacht hat, aber Xzibit, und dann hat einem so am Ärmel gezupft oder so an der Schulter, you been official, been pimped oder sowas, hat er dann gesagt.
Alter.
Und es war wilde Zeit.
Aber
bitte macht einen Film draus.
Aber das heißt, jedes Mal bei Pimp My Bike auch einfach ein Fuchsschwanz dran. Jedes Mal,
keine
oder?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, die haben bestimmt einfach breite Reifen draufgezogen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was die Straßenverkehrsordnung zu den Fahrrädern gesagt hat, aber
Ja, aber
also Klingel ist noch dran.
Ich müsste vielleicht auch mal hin, weil mein Bike muss auf jeden Fall mal gepimpt werden. Also. Das
können wir auch einen Podcast machen. Jede Woche pimpen wir dann Bike ein Stück.
Ey, nächste Woche komme ich mit dem Fahrrad. Das steht hier.
Oh, krass.
Legen wir mein Fahrrad einfach den ganzen Podcast lang und reden über Filme.
Wenn ihr so ein Bikehead seid, dann schreibt Lenny schon mal ein paar Tipps in die Kommentare.
Mein Lenker fällt fast ab. Also
er ist so eine Schraube, damit die muss er fest.
Okay, gut. Ja, gut. Das müsst ihr nämlich nicht mehr schreiben.
Aber schreibt's gerne
mal. Dankeschön.
Ja.
Ja, ansonsten gibt es noch einen Film, den. Kommen wir wieder zurück zum Film, den die Leute verpasst haben, beziehungsweise über den wir gar nicht so krass im Podcast geredet haben. Und das ist ein neuer James Cameron-Film.
Was?
Und da fragt euch, ist Avatar 4 schon im Kino? Nee, es ist meiner Meinung nach der beste James Cameron-Film der letzten 20 Jahre.
20? Warte, was haben wir für ein Jahr? 2007?
Nee, ja, doch. Ich, meiner Meinung nach würde ich schon sagen, es ist der beste James Cameron-Film der letzten 20 Jahre.
Okay.
Aber es ist ein Film, in dem er nur nicht alleine Regie geführt hat, sondern noch eine andere Person, nämlich Billie Eilish. Oh. Und es geht um den Tourfilm, den Konzertfilm zur Hit Me Hard and Soft Tour von Billie Eilish, nämlich der Film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour. Den könnt ihr euch mittlerweile auch schon im Streaming gönnen, nämlich bei Prime. Den gibt es da zu leihen für 15,99.
Oh, hallo, lieber.
Knackiges Programm. Und das Problem ist ja auch, was halt so ein Selling Point für diesen Film war halt das 3D. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte keinen Bock.
Wegen Jamesy.
Wegen Jamesy. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich keinen Bock auf diesen Film wegen des 3Ds. Ich war so, ich bin ja wirklich, ich bin ein 3D-Hasser. Wirklich.
Konzerte? Kann ich mir vorstellen, dass es da wieder okay ist. So.
Hear me out. Ich bin ja wirklich so, gib mir 3D, ich kotze direkt, wirklich automatisch. Und dann habe ich diesen Film gesehen und ich war so, meine Güte, das ist das beste 3D, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Also es ist so sehr subtil. Also es ist nicht so wirklich, du hattest ja sehr viele Filme ja auch in dieser Zeit, in der die speziell für 3D gemacht wurden, wo die immer, wo du so ein Gimmick drin hattest und du wusstest, okay, das wurde extra nur für den
3D. Piranha 3D.
Ja, sowas in der Art. Und dann hattest du halt jetzt diesen Film, der halt einfach deutlich mehr Tiefe gegeben hat. Das war sehr, sehr cool. Und man hatte wirklich so dieses Gefühl, ich bin wirklich gerade in diesem auf diesem Konzert. Und das war so sehr cool. Und ich finde auch, das ist so mitunter einer der besten Konzertfilme wegen dieser Technik auch. Und ich finde so, im Stream kann man sich den auf jeden Fall geben. Es ist ein guter Film dafür.
Es ist aber jetzt nur, in Anführungszeichen, nur reines Konzert. Also jetzt nicht behind the scenes noch. Oder es gibt ja Konzertfilme, die sind immer so Unterbrechungen drin. Da sieht man so ein bisschen was aus der Vorbereitung, so von der Tour, so ein paar also Interview-Schnipsel. Oder es gibt halt so nie wie Taylor Swift, wo es einfach das ganze Konzert nur ist. Nur, in Anführungszeichen.
Es ist, ich glaube, es ist eher, würde ich sagen, so wirklich mehr ganzes Konzert. Es gibt hier und da auf jeden Fall so Schnipsel drin. Und ich finde, da geht dieser Film mir dann halt auch nicht so genug in die Tiefe. Und es wirkt dann halt manchmal auch so echt ein bisschen staged. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich bin ein riesiger Billie Eilish-Fan, deswegen hat dieser Film einen Stein bei mir im Brett, sagt man das so? Gut, sehr gut.
Gut gemacht.
Und es ist halt aber auch manchmal so sehr, sehr lustig, weil James Cameron ist halt dann sehr häufig auch im Bild, wie er einfach so eine fette Kamera in der Hand hält und dann so seine Interviews dreht. Und das ist so sehr sympathisch und ich fand den Film echt gut. Und für Billie Eilish-Fans ist es ein Muss. Aber wem sage ich was, ich war safe im Kino und hab den geguckt. Aber ich wollte es nur nochmal sagen, den gibt es aktuell im Stream. Und den haben wir hier ein bisschen übersehen. Und ich finde, das ist halt wirklich so ein perfekter Konzertfilm, wenn man ihn dann im Kino gesehen hat. Dann haben wir aber auch tatsächlich noch weitere Streaming-Tipps, die ihr euch unbedingt anschauen müsst. Unter anderem The Bear auf Disney Plus, ne? Nein, Spaß, wir haben einen anderen Bär.
Der andere ist Der Bär von Jean-Jacques Annaud. Ist ein Film, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der ist älter als Lenny. Der ist von 1988 und ich habe diesen Film tatsächlich, als Kind geguckt. Und es geht um zwei Bären. Und zwar erstmal um einen Bärenjunges, das seine Mutter verliert und das in den ersten Minuten schon auf sehr dramatische Art und Weise. Als Kind ein bisschen traumatisiert. Und dieses Bärenjunge möchte sich halt einem anderen Bären, und zwar einem Männchen, anschließen. Und der hat erstmal nicht so Bock tatsächlich darauf. Aber die beiden finden dann zusammen und werden aber auch von Menschen und Hunden gejagt. Und das ist, was ich eben auch so meinte, oh Gott, bitte nein, bitte, denen darf auch nichts passieren. Einfach, weil es halt jetzt auch um Tiere geht und sowas. Und nein, bitte nicht. Hier wurde auch mit Tieren gedreht halt. Ich weiß zu den Drehbedingungen für die Tiere tatsächlich gar nichts. 1988, muss aber nicht alles gut gelaufen sein. Aber der Film an sich ist halt schon sehr gut.
Wir müssen hier sagen, es ist kein Animationsfilm.
Nein, es ist wirklich ein echter
Bären. Ja.
Es ist mit Bart the Bear. Den kennt man, wenn man auf Messers Schneide zum Beispiel gesehen hat, Bart the Bear ist so der Filmbär, der wurde wenn du einen Bären gebraucht hast, der ist leider schon tot. wenn du einen Bären gebraucht hast, hast du halt Bart genommen. Der ist ein riesiger, ich glaube, es ist ein Grizzly. Mhm. Ist ein riesiger Bär. Und der konnte halt, ne, so auf Kommando dann halt auch böse, was machen Bären?
Brummen.
Brummen, nein, nicht brummen, also schon
brüllen.
Brüllen, ja, brüllen kann man auch sagen. Ja, genau, genau. Und das, wer auf Messerschneide zum Beispiel gesehen hat mit Anthony Hopkins, mhm, ist schon bedrohlich.
Okay. Groß. Das ist generell das, was ich, also ich habe von diesem Film erst wirklich so hier für die Recherche für den Podcast erfahren und ich habe gesehen, dass du ihn halt bei Letterboxd
ja
sehr gut bewertet hast. Dann war ich so, komm, nehme den mit auf, denn ihr könnt ihn auch schauen. Den gibt es nämlich im Arthouse-Channel bei Prime und da gibt es natürlich immer den Tipp, dass man so 7 Tage kostenlos testen kann, aber dann auch direkt bitte wieder stornieren, Leute. Das ist passiert mir sehr häufig, dass ich da dann Prime-Channel zu lange drin habe. Auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen, dass sehr viele das Schauspiel der Bären in den Himmel loben.
Es ist halt auch so. Also du fieberst mit denen mit und da werden ja, also die Menschen sind hier eindeutig die Bösen in diesem Film. Ja, wir waren dem auch meistens. Und das ist wirklich, also der nimmt einen schon so auch ein bisschen mit. Also es ist so, es ist Bärenbrüder für Erwachsene.
Oh, okay, ich verstehe. Nein, ich aber das sind doch auch als Kind geguckt.
Bärenbrüder?
Nee, hier, also, hier.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also okay. ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren der Film ist, aber ja. Ich glaube, uns hört niemand zu, der 6 ist.
Aber gab es nicht auch so eine Kampagne, das habe ich auch online gelesen, aber ich kann auch sagen, dass es Bullshit war, wirklich so, dass es Leute gab, die sich dafür eingesetzt haben, dass Bart the Bear und Doos the Bear, der den kleinen Bären gespielt hat, dass die bei den Oscars eine Anerkennung bekommen.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr, aber das wäre witzig.
Also es wäre, also ich finde es auch, ich hätte es ihnen gegönnt.
Sonder-Oscars, Spezial-Oscar für die beiden. Ja. Nee, also der Film, der sieht auch verdammt gut aus.
Ja,
also,
ich habe mir einen Trailer
angeguckt. Naturbildern zu Wars, das ist, der hat halt diesen 80er-Jahre-Korn halt, das ist ein richtig geiles Ding.
Geil, habe ich mir direkt
auf. Das geht aber echt unter, aber eigentlich, also so, ich glaube, früher war der Bekannte, der ist ein bisschen verloren gegangen über die Zeit, glaube ich. So.
Aber ist ein französischer Film, ne?
Oui.
Okay, ja gut, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Mhm. Werde ich auf jeden Fall auch machen, also ich finde, hat mich komplett abgeholt.
Wir haben gerade noch von hinter der Kamera erfahren, dass Bart the Bear Presenter bei den Oscars war tatsächlich.
Er hat doch noch seinen Weg zu den Oscars geschafft.
Und auch mit Brad Pitt zum Beispiel zusammen gespielt hat. Und nochmal mit Anthony Hopkins, also der war
sie sind,
famous Bear.
Ich kann mir vorstellen, dass es so der Lieblingskollege, Schauspielkollege war von sehr vielen Stars.
Stimmt.
Ja, Ruhe in Frieden, mein Lieber. Ein Film, den ich leider ebenfalls noch nicht gesehen habe. Und das ist eine Schande, ich weiß es. Der lief diese Woche im Kino. Mhm. Hätte man die Chance dazu gehabt. Ich habe sie leider nicht ergriffen. Aber man kann ihn noch bei Netflix nachholen. Ist der Film Die letzten Glühwürmchen. Und ich weiß, dass du sehr häufig über diesen Film redest und dass du ihn sehr liebst.
Dieser Film ist großartig. Und ich verstehe jede Person, die sagt, ich habe diesen Film gesehen und möchte ihn nicht noch mal gucken. Weil dieser Film ist, ja, als würde dir eine Kanonenkugel in die Magen gegen geschossen werden, nicht nur die bloße Faust, weil dieser Film ist so richtig herzergreifend und traumatisch. Und was ich eben meinte, ja, dem Person darf nichts passieren. Dieser Film ist wirklich, wirklich schlimm. Es geht um zwei Kinder in Japan während des Zweiten Weltkriegs und wer die Geschichte aufgepasst ist, weiß, was in Japan passiert ist. Und darum geht es in diesem Film. Und dieser herzergreifende Überlebenskampf dieser Geschwister, die auch sehr jung sind. Also, boah, dieser Film, wenn du den freitags guckst, kannst du dich das ganze Wochenende erstmal ins Bett legen. Also, wirklich. Aber es ist ein Meisterwerk, definitiv. Aber das ist nichts für, oh, Bock, einen Film zu gucken und guck nebenbei aufs Handy und snack dabei noch was. Na, das ist wirklich ein absolutes Animationsmeisterwerk.
Mit wie vielen Jahren hast du denn das erste Mal gesehen?
14?
Okay. Also, aber auch nochmal Bock, den nochmal zu gucken, hast du auch nicht wirklich. Ach,
doch, irgendwie schon, aber es ist so, wann? Das ist so, kennst du diese Filme, die man so aufschiebt für den richtigen Moment? Nochmal, das ist so ein Film, als der angekündigt war fürs Kino, so, ah ja, hier bin ich bereit, ich weiß nicht, bin ich nochmal bereit? Diesen Film, also ich glaube, ich habe den schon 2-3 Mal gesehen, auf jeden Fall, aber bin ich jetzt noch gerade bereit? Ich weiß nicht,
Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, dass man ihn einmal geguckt haben muss.
Ja,
ich werde es auch auf jeden Fall tun, ich habe es leider so im Kino total verpasst, aber ja, er läuft ja nicht weg. Wie gesagt, bei Netflix könnt ihr ihn auch schauen, die letzten Glühwürmchen, geht da mal rein. Ja, und ansonsten haben wir auch noch mal was für die Mediatheken.
Ja, ZDF-Mediathek hat was für uns. Ein Film, den wir auch hier auf CSB besprochen haben, als er damals rauskam, 2024, The Apprentice. Mit Sebastian Stan als Donald Trump.
Mhm.
Erzählt die Geschichte des jungen Donald Trump und seinen Aufstieg. Und ja, 70er, 80er Jahre natürlich, weil Donald Trump ist, ist alt. Ich hätte schon fast was anderes gesagt. Ist alt und ja, mit welchen Praktiken im wahrsten Sinne des Wortes Donald Trump durch sein Leben gegangen ist. Es gibt eine Stelle in dem Film, da könnte man fast schon eine Triggerwarnung aussprechen. Und da musste ich kurz googeln, ob das wirklich passiert ist. Und ja, es wurde dann wieder widerrufen. Und da dachte ich so, wow, in welchen Zeiten leben wir eigentlich? Dass dieser Mann quasi US-Präsident ist, mit dem, was er da getan hat. Ist wild. Sebastian Stan, absolutes Brett wieder mal. Dieser Mann, ne, wenn man ihn vorher nur aus Marvel kannte, dachte so, ja, Winter Soldier. Winter Soldier ist einer der besten Marvel-Filme, finde ich. Aber er zeigt halt auch in anderen Filmen, wie zum Beispiel The Apprentice oder A Different Man, so was in ihm steckt. Und das ist großartig. Aber wann Luke Skywalker?
Das ist eine, oh, das würde sehr gut passen. Ich finde aber auch generell, Sebastian Stan ist so der von dieser alten Marvel-Riege, der es halt wirklich so talentmäßig auch noch so geschafft ja. hat. Der so auch wirklich so, ich glaube, der auch Bock hat, so zu schauspielen. So, ich finde, bei so vielen merkst du so, Chris Evans, I'm so sorry, aber du merkst es so, der macht es für einen Paycheck. So, dass der halt wirklich sehr.
So Komödien jetzt gemacht? Ja, was war das, wo der so einen Schnäuzer hat? Was war das für ein Film?
Ach, das war auch schon mal
her. So eine Gangster. Man. Ja, ja, sowas.
Das war ich hier mit Ryan Gosling auch. Also, es ist so. Der macht halt wirklich auch sehr viel Streaming-Schund und es ist wirklich, bei Sebastian Stan merkt man wirklich so, da hat er auch Bock drauf. Genauso wie Scarlett Johansson, die hat auch Bock drauf, hat ja auch dann Regie geführt, also so, da merkst du so, die haben auch Bock noch aufs Handwerk und nicht nur auf die Kohle.
Ja. Ja.
Wie zum Beispiel auch Robert Downey Jr., der jetzt ja auch wieder zurückkommt.
Ja.
Weil der Betrag bestimmt hat wahrscheinlich. ja, also The Apprentice ist sowas, was mir noch so sehr, sehr aussteht. Also den muss ich noch gucken und das werde ich dann wahrscheinlich in der ZDF-Mediathek machen. Aber findest du, der ist wirklich sehr sehenswert?
Ich hätte gedacht, dass er noch ein bisschen, also es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, dass der Film nicht kritisch wäre, der Person Donald Trump gegenüber, weil die Taten sprechen so für sich eigentlich. Ich hatte auch gedacht, dass der Impact dieses Films ein bisschen größer sein wird, aber das hofft man ja irgendwie dann immer so von wegen, haha, das bringt jetzt eine Person zu Fall. Aber trotzdem, ich finde es schon so interessant, um mehr über die Figur auch zu lernen. Muss natürlich mal gucken, was ist Fiktion, was haben sie für Filme geändert. Das ist aber immer ein guter Anreiz, sich dann vielleicht nochmal mit der Person an sich zu beschäftigen. Aber als Film durchaus ein Blick wert, ja. Ja. Nicht perfekt. Bei weitem nicht, aber ich sag mal so eine 7 von 10 ist der auf jeden Fall.
Eine 7 von 10, ja. Nehmen wir mit.
Ja.
Wird auf jeden Fall noch nachgeschaut. Ich finde es so sehr interessant, dass der Film geschrieben wurde von Gabriel Sherman und der hat einfach Independence Day 2 geschrieben.
So schlimm. Und
das sind so Welten einfach.
Das ist so schlimm, aber die Thematik ist halt die gleiche, ne?
Das ist,
USA am Ende.
Das ist, das stimmt. Ja. Ja.
Auch am Ende
ja.
ist Florence Pugh.
In
Midsommar, auch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ich weiß gar nicht, welche Fassung jetzt zu sehen ist, denn es gibt zwei Fassungen von diesem Film von Ari Aster, der quasi zweiten Horror-Directors-Nachwuchstalent-Legende neben Robert Eggers. Ich finde so, die beiden gehen so Hand in Hand.
Mhm.
Die sind so irgendwie in meiner Welt so relativ gleichzeitig auf der Bildschirmfläche erschienen und so, oh, wow, die droppen beide richtig geile Horrorfilme. Und Midsommar ist auch so ein Ding.
Mhm.
Wird immer mit dem Vorgängerfilm Hereditary verglichen, was nicht fair ist, finde ich. Denn Midsommar steht für sich. Es geht um die Figur von Florence Pugh, die ja ihre Eltern verliert oder ihre gesamte Familie quasi und um ihren Arschloch-Freund, der sie eigentlich abschieben will und mit seinen Dudes halt nach Schweden will, um Midsommar zu feiern. Und sie fährt dann mit und ja, ihr Freund ist nicht so begeistert und die geraten dann in diesem Film, der wirklich nur bei hellem Tageslicht spielt, weil die Sonne geht da nicht unter. Und ja, die geraten da in so eine kultistische, Folklore-Horror-mäßige Situation.
Wird sehr häufig mit Wicker Man verglichen.
Wird mit Wicker Man verglichen, weil es um diesen Folk-Horror geht. Und es gibt jetzt, glaube ich, nicht so viele Folk-Horror-Filme, die so aufgemacht sind wie diese beiden Filme, was schade ist. Aber es ist großartig. Und ich würde tatsächlich für Leute, die noch nie gesehen haben, reicht die Kinofassung. Ich denke auch, dass das die hier sein wird. Es gibt nämlich noch einen Director's Cut, den habe ich damals, der wurde wieder aufgeführt im Kino. Der hat ein paar Szenen mehr. Wenn ich mich recht erinnere, tragen die nicht viel mehr zum Filmverständnis bei. Aber mehr von diesen Szenen, wo man denkt, what the fuck is going on? Denn dieser Film geht ordentlich zur Sache, was Gewalt angeht auch.
Ja, Ich muss sagen, der Director's Cut, der steht mir noch aus, mhm. aber den werde ich auf mir auf jeden Fall noch reinziehen. Ich finde auch, das
da ist kommen Kinder drin vor.
Okay. Ja, jetzt das yep. könnte gruselig werden. Da bin ich im Start. Also
schockierender eher.
Okay.
Also ja. wenn du dich an die Szene auf dem Felsen erinnerst, wo man denkt so, warum?
Da kommen auch nochmal Kinder vor.
Und dann gibt ja nicht mit dem Felsen, aber anders, wo man denkt so, why, what are you doing?
Okay, jetzt hast du mich
ja.
ein bisschen.
Ja, guck ihn gerne mal an, so.
Der steht
ja.
noch sehr aus, weil für mich ist das. Ich mag den mehr als Hereditary. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, damit stehe ich irgendwie bestimmt auch alleine da. Ich finde aber auch, wie du schon gesagt hast, die sind halt sehr schwer zu vergleichen. Die stehen ja. beide für sich. Ich möchte auch keinem Film irgendwas absprechen. Ich finde, die sind beide großartig. Aber ich mag trotzdem Midsommar so ein bisschen mehr. Ist ja auch so Florence Pughs Durchbruch gewesen, mhm. dieser Film. Und
ich finde sie da auch wesentlich besser als in den Marvel-Filmen, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Also,
wer ist es nicht in.
Also ihr Schauspiel, also boah, diese Anfangsszene,
ey.
Wo sie erfährt, dass ihre Familie tot ist. Ja. Das ist so, mein Gott.
Ja, oder auch so diese, also sie hat ja da diesen, was man ja immer so sagt, diese Schnute, die sie ja immer so zieht, hat sie ja hier so wirklich so schon da perfektioniert.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, der ist visuell wahnsinnig toll, dieses Blumenkleid, das ist ja so ein iconic Bild einfach. Mhm. Und ich finde ihn echt gruselig.
Ja.
Und die Bildsprache ist toll. Ich finde, es ist ein absolut weibiger mhm. Film, der halt ne, sehr brutal, mhm. blutig und auch gruselig ja. ist.
Aber es ist ein schöner, es ist auch ein bisschen Revenge drin, finde ich. Und das,
ja,
das macht sehr. Der Freund ist Jack Rayner, ne?
Richtig.
Und Jack Rayner spielt. Also ich glaube, der ist prädestiniert für diese Arschlochrollen.
Ja.
Also ich habe den, ich glaube, in zwei, drei anderen Filmen noch gesehen. Zuletzt in Power Ballad.
Mhm.
Ballad mit.
Spielt auch.
Da spielt er den Manager
mhm.
Von dem Jonas Brothers Dude. Entsprechend halt auch wieder ein Arschloch.
Okay.
Also wirklich so, boah, der kann das einfach. Dieses überhebliche Arschloch spielen, mhm. das kann der irgendwie, das ist der irgendwie prädestiniert für.
Aber er hat,
ich hoffe, er ist nicht so.
Er hat es dieses Jahr aber auch nochmal anders probiert. Er hat
ja?
nämlich auch in Die Mumie mitgespielt.
Oh,
da spielt er den Familienvater und da ist er lieber.
Stimmt, in diesem Jahr.
Okay. Das geht auch. Also es
kriegt
ja auch anscheinend.
Ja.
Und Will Poulter spielt mit.
Ja, Will Poulter ist großartig in dem Film. Also auch richtig unsympathisch.
Aber
so ein Jackass-Charakter.
Er ist ein Jackass-Charakter, 100%.
Ja, aber Potter großartig auch.
Könnt ihr euch noch bis zum 14.07. Reinziehen? Und ich muss auch sagen, als du das gerade eben gesagt hast, so, da geht die Sonne nicht und klingt für mich halt wirklich am schlimmsten Ort aller Zeiten.
Wieso, magst du die Nacht?
Ich liebe die Nacht.
Du liebst die Nacht?
Ich bin Batman.
Das Kind der Nacht.
Nee, weißt du, wenn Sonne da ist.
Denk dann an dein Fahrrad, dann Lampen dran machen.
Ja, Reflektoren sind dran.
Katzenaugen.
Glaube ich, hoffe ich.
Ist auch ein guter Film.
Weiß es nicht mehr. Ja,
Katzenaugen empfehlen.
Cat People. Aber kannst du auch noch folgenden Film empfehlen? Wir haben mal wieder noch einen Mediathekentipp. Wir mhm. haben noch ein paar Mediathekentipps.
Geil.
Nämlich den Film Es war einmal in Amerika. Der läuft entweder bei Prime oder in der Arte Mediathek bis zum 7.7. Also müsst ihr euch jetzt ein bisschen ranhalten, den noch zu gucken. Aber es lohnt sich anscheinend, oder Marius?
Also, wenn man Zeit hat, lohnt sich dieser Film. Dieser Film von Sergio Leone geht 4 Stunden.
Das heißt, ihr müsst den jetzt wirklich zügig gucken, ansonsten schafft ihr es nicht mehr bis zum
7. Das stimmt. Also, wirklich Sitzfleisch. Und der Film ist auch ein Meisterwerk, aber er ist auch ein bisschen sperrig.
Mhm.
Er hat Charaktere, die absolut unsympathisch sind. Heißt ja nicht, dass man den Film da nicht gucken möchte, aber es gibt auch hier ähnlich wie The Apprentice eine Szene, wo man denkt, boah, war das jetzt auch nötig und oder boah, ist das fies? Also es geht da immer um Vergewaltigung. Es geht um den Gangster Noodles und wie schon gesagt, 4 Stunden Film, da wird auch einiges an Zeit abgedeckt, also in den 20ern bis in die 60er hinein spielt dieser Film und blendet halt auch immer wieder zurück in Episoden und da passieren halt Dinge mit den Charakteren. Es geht also hauptsächlich um die Entwicklung und das Verhältnis zueinander. Was teilweise auch sehr kritisch zu sehen ist. Also was die Charaktere tun, ist sehr kritisch. Sind halt auch Gangster und sehr grenzüberschreitend auch. Und man muss aufpassen bei diesem Film. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, bin ich auch eingeschlafen, muss ich sagen. Aber ich habe ihn auch komplett schon gesehen. Aber tatsächlich, Sitzfleisch mitbringen und aufmerksam sein. Denn dann kann man dieses Meisterwerk genießen, wie Sergio Leone sich das vorgestellt hat. Aber ja, 4 Stunden ist eine Ansage.
Ich muss ehrlich sein, ich habe ihn wegen der Laufzeit auch bisher noch nicht geguckt.
Ja.
Also er steht halt bei mir im Regal und er lacht mich jedes Mal an. Ich weiß auch, dass das so der ultimative Gangsterfilm ist.
Wollte ich gar nicht sagen.
Aber es wird von vielen so betitelt.
Ja.
Es ist halt auf jeden Fall ein Epos.
Ja, es ist ein Epos. Also das Ding ist, ich habe das auch schon oft erzählt, ich habe immer der Partner geguckt und dann nie auf die Laufzeit geguckt und dann immer festgestellt, so, hä, wie, 180 Minuten noch was? 3 Stunden, das ist doch niemals 3 Stunden lang, weil das so gut ist, weil so ein geiles Pacing hat. Und hier merkt man sie 4 Stunden, finde ich schon.
Mhm.
Und es ist anders. Also ich finde, dieser Film ist nochmal anders als jetzt Goodfellas oder
ja,
als also. Der Pate. Also ist jetzt anders als ein Scorsese oder es ist halt ein Sergio Leone. Und ich finde ihn schon anders und ein bisschen sperriger, aber macht ihn nicht weniger zum Meisterwerk auch. Und er gehört dazu, diesen großen Gangsterfilm auf jeden ja. Fall dazu.
Also es ist auch nicht so zu 100% mein Genre, aber ich muss auch wirklich sagen, so Goodfellas liebe ich auch. Und ich finde, der vergeht ja im Flug wirklich, weil der ja so rasant geschnitten erzählt ist.
Ja.
Ja, deswegen, wahrscheinlich wird er auf meiner Watchlist auch ein paar Jahre weiterbleiben. Also ich muss
aber du hast ihn ja zu Hause stehen, du musst keine Sorge haben, dass die Mediathek ihn am 7.7. wieder runternimmt.
Richtig.
Bei Arte.
Und 2 Tage später fliegt aus der Arte-Mediathek ein anderer Film raus. Deswegen, ihr müsst euch jetzt wirklich mal ein bisschen beeilen. Da startet, also läuft nämlich aktuell noch in der Arte-Mediathek der Film Blackberry.
Mhm.
Und das ist ein Film, den ich schon auf der Berlinale 2023 gesehen habe.
Mhm.
Mensch, ist schon was her. Und Blackberry ist die Entstehungsgeschichte von Blackberry, also dem
Telefon.
Der Telefonmarke.
Ja.
Und es geht darum, weil Blackberry spielt ja auch keine Rolle mehr. Und das, das wird auch in dem Film thematisiert, wie sie so einen kometenhaften Aufstieg hatten und dann katastrophal geschadet sind.
Mhm.
Also das ist die IMDb-Zusammenfassung. Mehr gibt es eigentlich auch nicht so viel zu verraten. Ich finde, das ist ein sehr interessantes so Biopic über so einen Tech-Giganten, weil der nicht klassisch ist. Also ich finde, der ist so sehr Mockumentary-Style-mäßig so ein bisschen gefilmt und ist sehr auch so sehr lustig, weil du hast so in der Hauptrolle Jay Baruchel, den man ja auch sehr viel kennt aus so Seth Rogen und Film und alles Mögliche. Und der ist gemacht von Matt Johnson und der ist so ein kanadischer Regisseur, der sich aktuell auch, der so ein bisschen kultiger wird, weil der hat diese Serie gemacht, Nirvana, The Band, The Show. Das ist so eine Comedy-Serie, wozu letztes Jahr auch in den USA und Kanada und überall der Film Nirvana, The Band, The Show, The Movie erschienen ist. Und der geht komplett durch die Decke, kriegt so 5 Sterne und 10-Punkte-Wertungen so von allen möglichen. Das ist so ein Zeitreisefilm, der so sehr zurück in die Zukunft mäßig halt ist und ins Jahr 2008 geht. Und der soll so richtig, richtig gut sein. Ich warte die ganze Zeit, dass der auch hier endlich mal erscheint, weil ich will den unbedingt sehen. Und dieser Matt Johnson hat halt jetzt Blackberry gemacht. Und das ist wirklich so ein, ich finde, es ist wirklich so ein sehr interessanter so Tech-Film. Es ist auf jeden Fall besser als Air zum Beispiel, dieser Nike-Film,
der
so Stangenware war.
Der war nicht gut.
Das ist Blackberry halt wirklich gar nicht.
Ah,
das ist so, ist ein sehr interessanter Film. Also ich kann halt jetzt auch wirklich mehr dazu nicht sagen, außer das ist ein anderer Spin da drauf ist und das fand ich sehr gut. Könnt ihr euch in der Arte-Mediathek gönnen. Macht das mal bis zum 9.7.
Okay. Wir sind raus bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Mhm.
Aber man kann ja trotzdem Fußballfilme gucken.
Das stimmt.
Und so ein, ich finde es eigentlich schon ein Klassiker,
ja,
der jetzt kommt. Also ein Film aus dem Jahr 2002 und der heißt Kick It Like Beckham.
Ja.
Und wer ist Beckham? Kennst du Beckham noch?
Natürlich kenne ich Beckham.
Okay.
Das ist ein Reality-TV-Star.
Ist es so?
So.
Das ist doch der Mann von Victoria Beckham.
Richtig, ja. So.
Von den Spice Girls.
David Beckham ist ein Begriff, ist ein Icon und David Beckham ist vor allem der Held für die Protagonistin Jasminda und sie ist riesiger Fußballfan insgesamt und will am liebsten Profifußballerin werden und spielt auch immer so heimlich Fußball. Heimlich, weil ihre Familie das gar nicht so geil findet, denn sie kommt aus einer Familie mit indischen Wurzeln, die in London lebt und die verbieten ihr so ein bisschen Fußball zu spielen. Und sie spielt halt wirklich so immer heimlich Fußball und befreundet sich dann mit Juliet, die gespielt wird auch von Keira Knightley und die beiden Hauptdarsteller, also Jasminda wird gespielt von Paminda Nagra und die beiden haben so eine tolle Chemie und generell ist dieser Film echt wirklich toll. Er ist so typisch britisch, also wirklich so, du guckst diesen Film und diese London-Vibes der 2000er ist so toll, die sind auch einmal kurz in Hamburg, machen sie so einen Exkurs und der ist toll. Ich finde, das ist so ein richtig schöner Film und der so einen Kultstatus hat und das aber auch absolut zurecht. Und die Regisseurin Gurinder Chatter, die versucht die ganze Zeit auch noch einen zweiten Teil so an Land zu karren und ich hoffe, dass das auch noch geschieht, weil ich...
Wie ist der denn heute? Wie ist der denn heute? Wer ist denn jetzt so
angesagt? Kick It Like Messi.
Messi ist doch auch schon alt und raus.
Ja, aber
Keine Ahnung. Jetzt so, what? Ich ist noch dabei.
Ich fände es hilarious, einfach so kick it like Schlotterbeck. Das finde ich lustig.
Okay.
Ich habe gedacht, der zündet dich jetzt.
Nee, also ich weiß.
Du bist ja bei Fußball, leider.
Ja.
Okay, ich verstehe.
Kick it like Kloppo.
Train it like Kloppo.
Train it like Kloppo, ja. Kloppo vor Bundestrainer. Ich finde, der Film ist so ein bisschen. Für mich geht der mal. Wie hieß der?
Aber du hast ihn gesehen?
Ja, es war schon ewig her tatsächlich. Wirklich lange.
Könnte vielleicht das Jahr 2002 gewesen sein,
als dieser Film. Nee, nicht im Kino, nicht im Kino.
Okay.
Aber ich weiß gar nicht, wann der andere Film raus ist. Wie hieß denn der? Wo der Junge tanzen möchte und die Eltern auch so dagegen sind, weil.
Billy Elliot.
Und finde, das ist so, das geht so, gehören so zusammen irgendwie die Filme. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr dieser Film ist, aber es ist so, ja, dieses typische aus den Rollen ausbrechen Ding und yo, mach einfach, scheiß drauf, was die anderen sagen.
Ja, und
leb deinen Traum.
Und beides britische Filme.
Ja,
und
genau.
Ich finde, ja, das ist so ein, ist wirklich ein schöner Film. Ich habe den letztens auch das allererste Mal geguckt, weil der stand auch irgendwie so ewig auf meiner Watchliste. Und ich finde das einfach sehr vibig, sieht toll gefilmt aus. Es ist einfach so wirklich so ein sehr leichter, cooler, süßer Film. Und wirklich vom Cast, von der Regie und allem Möglichen einfach sehr, sehr toll. Und
bin mal aus dem Leben gegriffen.
Das ist mein Genre. Das ist,
Leben.
Tut mir leid. Und da habt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, denn der ist in der ARD-Mediathek bis zum 5. August noch streambar. Genauso sehr wie der andere Film, der ist auch nämlich bis zum 5.8. Streambar. Und das ist Anatomie eines Falls.
Den ich noch nicht gesehen habe.
Das kannst du aber jetzt endlich
nachholen. Kann ich das tun?
Wir haben ja auch schon sehr viel über diesen Film geredet hier auf diesem Kanal.
Schon 3 Jahre alt.
Es ist krass, ne? Ich finde, es ist immer.
Kann da jetzt letztes Jahr raus.
Richtig, so. Mensch, hier fühlt man sich nochmal wirklich so richtig alt. Das ist ein Film von Justine Triet und mit Sandra Hüller in der Hauptrolle. Und es geht darum, dass eine Frau an dem Mord ihres Mannes beschuldigt wird. Und die beiden, also ihr Sohn und sie, versuchen als einzige Zeugen vom Gericht praktisch zu beweisen, dass sie unschuldig sind.
Sie wollen die Wahrheit enthüllen.
Richtig. Und darum geht's. Es ist ein Gerichtsdrama, aber ein sehr gutes Gerichtsdrama. Mhm. Also, ich kann noch nicht mehr sagen, als dass dieser Film sehr, sehr gut ist. Fantastisch geschauspielt von Sandra Hüller. Aber was will man auch anderes von Sandra Hüller erwarten? Und vor allem ist da ein Hund auch in diesem Film drin. Und der hat einen. Fantastisches Schauspiel hingelegt. Also ich glaube, das kommt so an Bart the Bear an.
Bart the Bear in Hundeform quasi.
Bart the Bear in Hundeform.
Krass.
Ja, aber haben wir auch schon wirklich sehr häufig drüber geredet. Mhm. Ich wollte es nochmal sagen, Anatomie eines Falls. Ein fantastischer Film, den ihr euch geben könnt. Vielmehr interessiert mich aber hier ein anderer Film, den es im Arthouse Channel Plus bei Prime gibt. Mhm. Und hier auch wieder das gleiche kostenlos testen und dann kündigen. Ne? Es ist ein Film, den du gesehen hast und den du auch sehr feierst. Und der auch ewig auf meiner Watchlist ist.
Ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen tatsächlich. Aber ich habe ein paar Mal gesehen, es geht um Der Eissturm aus dem Jahr 1997 von Ang Lee. Und es geht um eine Familie in den 70ern, die ein paar Probleme hat. Also da hat so jeder in der Familie so seine Baustelle. Und das Ganze spitzt sich halt dann an dem titelgebenden Eissturm zu. Ich will da nicht zu viel verraten. Es ist auch so ein bisschen, trifft so Slice of Life vielleicht nicht ganz so, aber er könnte dir auch gefallen. Er ist auch ziemlich gut besetzt. Ne? Tommy McGuire spielt mit, Kevin Klein spielt den Vater, Sigourney Weaver ist dabei, Christina Ricci zum Beispiel spielt die Tochter, die rebellische Tochter. Und Es ist ein dramatisches Familiending aus diesen 70ern rausgegriffen. Mit ein paar weirden Sachen, die da passieren. Und ich finde, der Film ist einfach so interessant zu sehen, was da passiert und also, was die Leute so machen. Und ein weirder Take aus dem Film ist, dass der Sohn irgendwie einen Vortrag in der Schule halten muss. Und was über Partikel erzählt. Also, wenn du was riechst, dass das in die Partikel in die Nase gehen. Und sagt ja, also immer, wenn jemand furzt, dann hast du halt Scheiß in der Nase. Aber der Film ist aber immer dramatisch gedacht. Ne? Also, Aber auf jeden Fall gucken, der hat so eine dichte Stimmung auch. Mhm. Und jetzt habe ich auch wieder Bock, den zu sehen.
Ja, ich auch, vor allem einen Eissturm könnte ich gerade gut gebrauchen. Oh, was, ja. Was noch wichtig zu sagen ist, du sagst ja die ganze Zeit so 70er, aber der ist aus den 90ern, ne?
Also der Film ist von 97, aber spielt in den 70ern, genau, okay.
Richtig, genau. Und von Ang Lee.
Ang Lee, genau.
Krass. Ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist und ich finde auch so einen jungen Tobey Maguire.
Mhm. Ja, und auch Christina Ricci noch super jung da. Aber die kannte man eh schon aus den Adams Family Filmen zum Beispiel auch. Genau.
Richtig. Auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Ja. Ebenfalls mitnehmen. Auch ein Film, über den wir sehr viel geredet haben.
Und bei dem Wetter auch mitnehmen.
Richtig. After Sun. Richtig. After Sun. Oh, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Hier die lebensnotwendigen Tipps werden hier noch gegeben.
Sonst,
After Sun, richtig. Ist ein Film, den ihr bei Mubi gucken könnt. Oder aber in der Dreisat Mediathek bis zum 20.07., wenn ihr kein Mubi-Abo habt, was ich auch verstehen kann. Aber Mubi ist ein toller Streamingdienst. Deswegen. Ja, habe ich es abonniert. Lol.
Das kann Werbung sein, aber. Das ist so.
Weird geframed.
Das ist so der, so, oh, ich bin was Besseres hier.
Richtig, Leute, ich habe
so. Das ist mein Movie-Abo.
Da haben wir auch schon drüber geredet, dass man das so hat, um einfach es zu haben, damit man immer sagen kann, ja, ich hab Movie abonniert.
Ich habe Disney Plus.
Ja, richtig, einfach nur, damit ich was Besseres bin. Weil so häufig frequentiert ist Movie dann leider doch nicht.
Ja, man muss aber jetzt sagen. Vielleicht.
Jetzt vielleicht würde ich mir den nochmal geben, aber ich habe ihn auf Blu-ray. Das ist nämlich das Ding. Es ist der Film After Sun. Haben wir schon sehr viel drüber geredet. Von Charlotte Wells, die seitdem leider auch nichts mehr gemacht hat. Und ich möchte, dass sie nochmal einen Film macht, weil dieser Film ist fantastisch. Es geht um einen alleinerziehenden Vater, aber diesmal hat er eine Tochter. Und es geht darum, dass sie gemeinsam einen Urlaub verbringen. Mhm. Es ist wirklich, Paul Mescal spielt den Vater, Frankie Corio die Tochter. Und die beiden haben eine wahnsinnige Chemie. Also es ist so sehr interessant, es ist so ein junger, alleinerziehender Vater wirklich und die beiden haben so einen Türkei-Urlaub und es ist wirklich so, es kommt richtig Urlaubsstimmung auf und es ist so sehr weibig, auch so dieses 2000er-Flair. Das Ding ist nur, der Film nimmt so ein bisschen, ja, eine dramatische Wendung, denn
das mag Lenny nicht, wenn diese
Slice
of Life-Filme so dramatisch
sind. Hier mag ich es ganz, ganz doll, aber es ist halt auch wirklich sehr niederschmetternd, denn man merkt so ein bisschen, dass bei dem Vater nicht alles im Lot ist und das zieht sich dann irgendwie so sehr durch diesen Film. Paul Mescal war dafür auch Oscar nominiert und das finde ich so krass, weil er dann praktisch noch so ein Nobody war, erst aus dieser Normal-People-Serie und dann halt mit After Sun so einen Hit zu machen, das ist krass und ich finde, er ist auch wirklich grandios in dieser Rolle und Charlotte Wells hat hier wirklich so einen echt zutiefst melancholisch schönen Film gemacht und danach kannst du halt auch Under Pressure von David Bowie echt nicht mehr hören, ohne weinen zu müssen. Und also von David Bowie und Queen, Entschuldigung. Meine Güte, es ist ja mainly Queen. Aber ja, tut mir leid. Ja gut, das war noch mein Tipp. Mhm. Dann habe ich mir aber noch gedacht, du musst hier nochmal so einen Special-Platz bekommen. Denn ich habe gesehen bei Letterboxd, dass du in letzter Zeit sehr viele Hitchcock-Filme
hast. Ja,
du so einen kleinen Hitchcock
war. Ja, ich habe es schon ewig, ein paar Monate her, Podcast erzählt. Ich war bei einer Lesung von Jens Wawrczyk. Peter Shaw aus den drei Fragezeichen. Und der hat die Vögel gelesen. Mhm. Weil der hat auch ein Buch geschrieben, How to Hitchcock, wo er über seine Reise mit Alfred Hitchcock-Filmen erzählt und sei als kleiner Bub so einen der ersten VHS-Player gehabt und aus dem Fernsehen halt aufgenommen, die Hitchcock-Filme. Ne, da gab es noch kein Internet und sowas. Und wie ist man in die Filme gekommen? Im Fernsehen liefen sie oder hat sie importieren lassen. Und da dachte ich mir, ja, es steht viel über einzelne Themenbereiche. Also Mütter in Filmen ist bei Hitchcock natürlich eine große Sache. Oder auch Schuld und Unschuld. Und da gibt es in den Buchen, dachte ich mir, ja, so ein paar Hitchcock-Filme fehlen mir noch. Und ein paar möchte ich gerne noch mal gucken. Und ich konnte letztens Psycho im Kino gucken, tatsächlich. Grüße gehen raus an die Filmfressen. Großartig.
Aber Psycho.
Psycho. Habe ich gesehen. Den habe ich ja schon zigtausend Mal gesehen tatsächlich.
Aber kann man immer noch machen.
Auf der Leinwand, das geht so gut. Also wo wir auch wieder bei Schwarz-Weiß sind, das ist großartig.
Sieht so gut aus. Eine wichtige Frage, weil ich habe die nicht gesehen. Wie steht's bei dir mit Psycho 2, 3 und 4?
2 kannst du auf jeden Fall gucken. 3 und 4 bitte nein.
Okay.
Das ist ein TV-Film, der dann auch so rückblickend aufs Leben des Protagonisten geht. Also so Rückblicke auf Film, auf die Kindheit, Und ja, er ruft dann so in einer Radiostation und erzählt so diese Geschichte und sowas, und dass er jetzt jemanden umbringen will, seine Frau und sowas. Aber Psycho 2 kann man auf jeden Fall noch sehen. Okay. Also alle mit Anthony Perkins in der Hauptrolle, alle vier Filme. Und also 1 und 2 kann man gucken, aber 1 und 2 ist schon ein Riesenunterschied. Also 2 ist auch in Farbe.
Hat bei einem nicht auch Anthony Perkins Regie geführt?
3. Okay. 3, glaube ich, hat er gemacht. Okay. Bin ich mir nicht sicher, ich meine schon, dass es 3 war. Aber 2 geht auf jeden Fall noch. Aber 1 ist halt das absolute Meisterwerk. Und Hitchcock distanziert sich halt ganz oft von seiner literarischen Vorlage. Ganz oft ist so, ach so, das war ein Buch. Wusste ich gar nicht. Und das Buch ist ganz anders. Und bei Psycho ist es auch. Da gibt es auch einige Änderungen. Aber zum Beispiel die Vögel. Klar, die Prämisse ist gleich, Vögel greifen die Menschheit an, aber hier im Buch geht es halt um so eine kleine Farmerfamilie, die auf dem Land wohnt, und dann greifen halt diese Vögel an und die müssen dann da irgendwie versuchen zu überleben. Sehr dramatisch, sehr ernüchternd, was Hoffnung angeht, und der Film ist natürlich dann, hat so ein bisschen mehr ein bisschen mehr Pep bekommen, dadurch, dass das halt auch eine Love-Story mit eingebaut worden ist und so. Aber auch die Vögel geht immer noch klar, und wenn man das Alter bedenkt, dann sind die Effekte auch noch okay. Weil viele werden sagen, oh, die Vögel, boah, die Effekte sehen teilweise nicht mehr gut aus.
Ja, aber, sorry, aber der Film hat ja auch ein paar Jährchen auf dem
Buckel. Ja, hat er auch. Aber auch hier, Umgang mit Tieren, glaube ich, war nicht so geil, weil Alfred Hitchcock hat auf echten Vögeln teilweise bestanden. Mhm. Ups, ich bin ins Mikro gekommen. Cut. Trotzdem gut, aber dann habe ich auch noch ein paar Filme nachgeholt, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe oder tatsächlich auch vergessen habe, dass ich sie gesehen habe. Da wäre zum einen Der Fremde im Zug. Mhm. Hat noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, der ist von 1951. Mhm. Ist im Film Noir-Stil gedreht so ein bisschen, und es geht um Guy, der ist ein Tennisspieler, ein recht erfolgreicher, man kennt ihn also so. Und der fährt im Zug und da trifft er Bruno, und der kennt den aus der Klatschpresse und sowas, ne, was man da schon liest, und der ist Fan. Und Bruno selber ist ja auch aus reichem Hause, aber ist so ein verwöhntes kleines Arschloch, muss man sagen. Und er belabert ihn quasi und kommt dann im Laufe dieser Zugfahrt auf eine Idee, weil er merkt, okay, du hast eine nervige Person in deinem Leben, und ich habe eine nervige Person in meinem Leben. Also im Fall von Guy ist es halt quasi die Noch-Ehefrau. Und er möchte sich eigentlich scheiden lassen und mit seiner neuen Freundin verheiraten. Nein, wir reden von den 50ern, da ist das noch was anderes. Und Bruno hat auch wen im Leben, den er eigentlich wirklich loswerden will, und schlägt einen Plan vor. Du bringst meine nervige Person um und ich bringe deine nervige Person um. Und keiner wird es bemerken, wenn wir beide ein Alibi haben. Und Guy ist halt so, ja, bla bla bla, ne, nimmt das nicht ernst, aber Bruno zieht's durch. Und besteht dann darauf, dass Guy seinen Part auch wahrnimmt. Und sagen wir so, auch in dem Film geht's gut zur Sache. Und so ein typisches Motiv bei Alfred Hitchcock ist so, der Falsche wird verdächtig, etwas getan zu haben. Und Bruno ist ein richtiger Psychopath. Und ist ein Film, den man sehr gut noch gucken kann, auch wenn er richtig alt ist schon. Natürlich in Schwarz-Weiß, aber hat eine Stimmung, die ist auch großartig.
Ich finde, die Prämisse hat mich gerade so abgeholt.
Das ist krass, ne?
Ich weiß gar nicht, worum es darum geht. Ich habe das nur bei dir auch bei Letterboxd gesehen, das Poster. Und ich war so, okay, gut, klingt, das sieht aus.
Ja, also, wie ist denn der Originaltitel gerade?
Strangers on the Train.
Aber der Train spielt jetzt nicht so die riesige Rolle. Also, spielt nicht die ganze Zeit im Zug. Keine Sorge, ist kein zugiges Kammerspiel, sondern da wird das quasi alles eingeleitet und gibt halt diese Prämisse vor, dass Guy Bruno erstmal nicht entkommen kann beim Subtexten, weil sie in einem Abteil sitzen. Mhm. Genau. Aber großartig, macht Spaß und ist auch brutal für sein Alter, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall mal nachholen.
Ja. Und dann habe ich noch einen Film gesehen, von dem ich dachte, ach, den hast du auch noch nicht gesehen. Da dachte ich, kannte ich doch schon, habe ich schon mal gesehen gehabt. Und jetzt wird's fies, denn es geht um Francie von Alfred Hitchcock. Wir sind aber 21 Jahre weiter. Der Film ist von 1972. Und ist Alfred Hitchcocks erster Film seit 1950, den er wieder in Großbritannien gespielt hat. Also der Film schreit England, nur so, spielt in London. Und es geht um einen, den Krawattenmörder. Eine Person bringt Frauen um und erwürgt sie mit einer Krawatte. Und daher der Name für den Mörder. Und dann geht es halt auch um Richard. Und der ist so ein ehemaliger Pilot gewesen. Und ist aber irgendwie hängen geblieben. Also leidet irgendwie so unter Traumata und ist so richtig abgestürzt als Pilot. Arbeitet in der Kneipe, aber bedient sich halt lieber selber gerne an den Getränken und wird deswegen auch gefeuert. Und er hat eine Ex-Frau. Und die hat eine Partnervermittlung und die beiden haben sich halt scheiden lassen, weil sie gemerkt haben, passt nicht. Aber damit es halt schneller geht, haben sie halt gesagt, ja, die Frau möchte sich scheiden lassen wegen seelischer und körperlicher Gewalt. So als Vorwand, dass es halt schneller geht mit der Scheidung. Und dann treffen die sich beide halt mal wieder. Und dann kommt es leider dazu, dass Richards Frau Brenda oder Ex-Frau tatsächlich vergewaltigt und umgebracht wird vom Krawattenmörder. Und Richard wurde leider gesehen, wie er in dem Haus war, zur falschen Zeit am falschen Ort und ist dann jetzt der Hauptverdächtige. Und boah, ja, dieser Film ist wirklich sehr unangenehm. Also gerade diese Szene, wenn es um diese Vergewaltigung und den Mord geht, das wird gezeigt. Ich fand es richtig hart, mit anzuschauen. Und in diesem Film gibt es auch keine nette Person. Also keine Person, wo man denkt, ja, für die route ich jetzt. Also auch Richard ist einfach ein Widerling eigentlich. Und es wird einem nicht leicht gemacht, zu sagen, ja, er war es nicht, okay, hoffentlich schafft er es, sondern so, okay, I don't care. Aber man will es doch gucken. Und es ist trotzdem, es ist ein anderer Hitchcock. Mhm. Er ist dreckig, er hat so dieses England-Feeling drin. Mhm. Und geht halt wirklich, wirklich zur Sache. Und ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Aber ich finde, diese Szene ist, da ist nichts für sanfte Gemüter. Oder Leute, die echt ein Problem damit haben, sollte Triggerwarnung ausgesprochen werden tatsächlich. Also Vergewaltigung ist hier eine Sache und Mord natürlich dann auch, ja.
Ich finde auch so, das ist ja so ein Spätwerk ja auf jeden Fall, ja, von Hitchcock. Das finde ich auch so sehr, sehr interessant, da auch mal reinzuschauen. Mhm. Beide Filme, also Der Fremde im Zug und Frenzy könnt ihr euch leihen. Also Der Fremde im Zug könnt ihr euch bei Prime leihen für 3,99 und Frenzy könnt ihr bei YouTube für 3,99 laden. Also
oder Blu-ray.
Macht das einmal. Oder Blu-ray. Richtig. Das Ding ist, das wollte ich auch noch gesagt haben, eben, ich habe mir jetzt die Hitchcock-Frühwerke-Collection, die ist so vor ein paar Jahren irgendwie, oha, letztes Jahr erschienen, rausgekommen, habe ich mir die bestellt.
So 20er, so quasi.
Ja, ja, genau. Und dann habe ich mal geguckt, die sind ja alle fürchterlich bewertet. Also die sind wirklich nicht gut anscheinend.
Ja, Frühwerk, ja, ist skippable. Also wenn man jetzt so alle Hitchcock-Filme gucken will, okay, kannst du machen, aber ich hatte jetzt auch nicht alles von gesehen, aber
ich habe es mir mal geguckt, weil, also ich habe bei Hitchcock auch immer noch nicht, wirklich nur angekratzt. Ich glaube, ich habe 4, 5 Filme geguckt von ihm. Und ich will auf jeden Fall einmal, glaube ich, so wirklich durchgehen irgendwann. Und dafür habe ich mir jetzt auch diese Box geholt, aber dann ist mir aufgefallen, so, ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen durchquälen. Also ich finde es so voll interessant zu sehen, wo er herkommt und wo schon irgendwie Elemente etabliert waren, die dann ihn dann auszeichnen später in seinem Handwerk. Aber trotzdem war ich dann so, oh, okay, die sind ja wirklich allesamt, als ich so jeden einzelnen Film so in eine Liste bei Letterboxd eingetragen habe, war ich dann so, oh, der hat auch nur 2,3 Sterne-Bewertung. Oh, schwierig.
Ich glaube aber, also seine Filmografie ist so groß, selbst mit den Filmen, von denen man sagen würde, okay, Meisterwerk, hast du schon genug zu tun. Also ja, total. Cocktail für eine Leiche.
Rebecca.
Genau, also und Rebecca ist auch hart eigentlich, so von der Thematik her. Wie gesagt, Der Fremde im Zug, North by Northwest, Vertigo, also das ist ganz
großartig. Alles, genau. Also wirklich, wir können jetzt hier
lange aufzählen und lange drüber reden, aber
ja. Ich finde es so krass, wenn du mal darüber nachdenkst, so bei Hitchcock, hatten wir so ein Ranking von Regielegenden und wir haben Hitchcock auch auf S-Tier gepackt und ich finde bei ihm sind seine Meisterwerke so präsent, dass du halt dann auch wirklich so komplett ignorierst, dass er dann halt wirklich so in seinen Anfängen auch wirklich ein bisschen Schund da auch rausgehauen hat.
Auch am Schluss. Also
ich genau, auch Familiengrab und sowas.
Nicht so, nicht so gut.
Genau,
aber dafür, der Rest entschädigt halt so krass dafür, dass man sagt, ja, okay.
Das stimmt. Und bei Spielberg haben wir dann nämlich zum Beispiel dann schon gestruggelt, weil er hat natürlich auch diese sehr präsenten Filme, die wirklich erstklassig sind, aber so in den letzten 20 Jahren würde ich wirklich sagen, ist ein bisschen dürftig gewesen.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass Steven Spielberg halt
noch lebt.
Noch lebt und halt auch gerade aktuell halt einen eher mittelklassigen Film rausgehauen hat.
Ja.
Und das ist das Ding so, mach doch besser. Und bei Hitchcock ist so, wir sehen ein abgeschlossenes Werk und können einfach sagen, okay, da wird dann nichts mehr kommen.
Ja, ja.
Und wir haben halt sehr hervorragende Filme, also mit die besten Filme tatsächlich. Und dann ist das okay.
Das stimmt. Aber warte mal ab, bis KI auch nochmal hier den nächsten Hitchcock-Film produziert.
Ja, bitte.
Naja, Filmklassiker haben wir jetzt auch eigentlich in den Filmstarts der Woche.
Starts der Woche.
Es ist nämlich so, dass die Minions zurück sind. Ach,
toll. Eieiei.
Und die sind an sich schon Filmklassiker. Aber der neue Film, Minions and Monster, beschäftigt sich ebenfalls mit Filmklassikern. Mhm. Denn der Film spielt 1927 und zeigt, wie die Minions Hollywood erobern und Filmstars werden. Sie spielen so in Stummfilmen mit. Und dann gibt es natürlich auch den Gag, dass dann irgendwann der Tonfilm kommt und die Minions dann nicht reden können und dass sie dadurch keine Karriere mehr haben. Und dann geht es aber darum, dass sie ihren eigenen Film umsetzen wollen und dafür brauchen sie Monster und beschwören Monster, damit die in ihrem Film mitspielen können. Und das klingt jetzt schon wild.
Ja.
Und das ist es auch. Und das ist wirklich zu der ersten Hälfte ist es ein, also wirklich, du cuttest wirklich den Film in der Mitte. Die erste Hälfte finde ich fantastisch. Also ich finde, das ist so der beste Minions, ich einfach unverbesserlich Film so überhaupt. Und dann kommt noch die zweite Hälfte mit diesen Monstern und das ist so, ach.
Ach so, das ist doch nicht mehr gut mit Monstern?
Nee, nein, es wirkt so dieses, also ich fand diesen Hollywood-Aspekt da drin so cool, weil es gibt wirklich unfassbar viele Referenzen an so Stummfilmklassiker. Und du denkst dann aber auch so, Kinder werden den nie, also der ist ja mainly für ein junges Publikum gemacht und die checken eh nicht die ganzen Referenzen. Also es gibt auch die Reise zum Mond und Charlie Chaplin und alles Mögliche werden da drin so gezeigt. Und trotzdem ist es so, als Filmfan ist es so eine wahre Pracht. Es ist so sehr schön und ich bin auch so. Generell, erstmal eine Frage an dich: Wie stehst du zu den Minions?
Ich habe, glaube ich, wie viele Solo-Filme gibt es von denen? Ich habe einfach unverbesserlich 1 und 2 gesehen.
Mhm. Das ist der dritte Minions-Solo-Film.
Von den Minions, glaube ich, so gar nichts, aber ich bin ein bisschen genervt von diesem Hype.
Papoy.
Und Banana, oh Gott.
Hello. Hello, thank you.
Genau, aufhören. Das so, nicht übertreiben.
Ja. Ich checke. Ich checke wirklich, warum man die Minions hasst. Ich finde auch, der Hass für die Minions,
Hass ist übertrieben,
ist geforced. Ich finde, es ist so, vor allem auch so unsere, also meine Generation, so die Gen Z, ist immer so, oh ja, Minions sind so cringe und kacke. Und ich bin so, ganz ehrlich, die sind gelbe Tic-Tacs, die funny sind. Und ich finde es, ich finde die leider hilarious. Vor allem auch so diesen Cast von den Minions-Solo-Filmen mit Bob. Bob Le Minion ist das beste Minion, was auf dieser Welt existiert. Der spielt anscheinend aber leider in Minions Monster keine Rolle. Ja. Also was heißt anscheinend, ich habe den gesehen und der spielt keine Rolle. Es gibt neue Minions und es ist so süß, es gibt das erste Minion, Ed, das über Gebärdensprache kommuniziert.
Oh.
Und das fand ich sehr süß und das fand ich irgendwie, hat mir einfach sehr viel gegeben.
Mhm.
Und generell ist dieser Film irgendwie, der ist toll, wie gesagt, aber ab der zweiten Hälfte verliert er sich komplett. Deswegen gebe ich hier so nur eine eingeschränkte Empfehlung. Im deutschen Cast, ganz wichtig, hört man die beiden Kaulitz-Brüder, Bill und Tom Kaulitz.
Hast du die deutsche Version gesehen?
Ich habe die deutsche Version gesehen.
Und? Wir sind die Wetten-Das-Moderatoren.
Die sind prinzipiell, würde ich sagen, gut. Also die machen das sehr gut. Ich finde Tom Kaulitz vor allem auch, hört man so richtig gut raus. Bill Kaulitz hörst du halt null raus. Da wurde so ein Filter drüber gepackt. Und also ich habe wirklich da gesessen, wirklich mich angestrengt versuchen, Bill Kaulitz' Stimme daraus zu hören. Hätte wirklich jeder sein können. Also das hätte auch wirklich du sein können und mit einem Filter einfach drüber gepackt. Es hätte wirklich jeder sein können. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil er wird in Deutschland schon sehr krass mit den beiden beworben.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich dann so sehr schade, wenn dann so Bill, der auch, sagen wir mal ehrlich, der berühmtere, also beziehungsweise so das Aushängeschild, habe ich immer das Gefühl, ist von den beiden, kommt dann da so ein bisschen zu kurz. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihm das so gefallen hat. Naja.
Also, wenn wir ja fragen, wenn er nächste Woche kommt.
Genau, stimmt. Wer nächste Woche Pimp My Bike mit Bill
Cowlins. Boah, das wäre ein Comeback, du.
das wäre wild. Aber ja, also ich kann's empfehlen. Ist sehr toll. Und ja, ich liebe diese kleinen Scheißer irgendwie. Ich finde die leider unterhalten mich dann doch mehr als gedacht. Aber irgendwann sind sie dann doch ein bisschen nervig, wenn dann der ein oder andere Furzgag dann zu viel kommt. Sie sind halt auch eigentlich so Jaggers in a different font, finde ich. So, wenn Game man Jaggers darüber nachdenkt. Ja, dann
auf zum nächsten Ride.
Der so ein bisschen, der nächste Film ist so auf jeden Fall anderes Kaliber. Ist kein Animationsfilm. Es ist The Piano Tuner mit Dustin Hoffman und Leo Woodall.
Pimp My Keys.
Pimp My Keys, stark. Und auch Havana Rose Liu. Und der Film, ja, der ist, das ist so ein ist Ocean's 11.
Der Filmmusik.
In der Filmmusik, kann man so sagen. Es geht um einen Klavierstimmer, der gespielt wird von Leo Woodall. Und der arbeitet in dem Business von Dustin Hoffman. Und Dustin Hoffman spielt so einen älteren Typen, der nicht mehr ganz auf der Höhe ist, der nicht mehr so gut hören kann, der auch einfach generell, glaube ich, so keinen Bock mehr so richtig hat. Und Leo Woodall ist praktisch so sein Zuarbeiter. Mhm. Und der hat allerdings so ein absolutes Gehör. Also das heißt, der ist so perfekt im Hören. Man muss aber auch die ganze Zeit so einen Ohrschutz tragen, weil er so sehr...
So krass, das absolut.
Ja, yeah, schon, weil er so sehr, weil er sehr schnell reizüberflutet ist. Okay. Und er merkt dann aber sehr schnell, dass er ein Talent dafür hat, Tresore zu knacken. So, dass sein Gehör so gut ist, dass er so easy Tresore knacken kann. Und dann gerät er... Na, was heißt denn die falschen Leute, aber für ihn in dem Moment die richtigen Leute, die häufig mal Tresore knacken und die ihn praktisch engagieren.
Ein bisschen Baby-Driver-mäßig?
Also wird sehr häufig als Baby-Driver so bezeichnet, aber ich würde sagen, die sind vom Vibe her komplett anders. Ich finde, The Piano Tuner ist so sehr ruhig, es ist so ein sehr unaufgeregter Film, der dann halt aber natürlich anfängt, so ein bisschen aufgeregt zu werden ab dem Moment, in dem die Tresor-Knack-Momente kommen. Aber er ist so sehr, sehr vibig, so sehr schön. Es gibt eben auch sehr viele Musik und auch sehr viele klassische Stücke. Und Jean Reno hat zum Schluss auch noch einen Auftritt.
Oh, als Tresor.
Was?
Als Tresor.
Als Tresor.
Knack mich.
Boah, knack Jean Reno. Oh. Oh, einfach so, stell mir vor, er legt so sein Ohr auf Jean Renos Bauch.
Und dann geht so der Mund, aber...
ja.
Und da ist ein Croissant drin.
Da ist ein Croissant drin.
Oh Gott.
Wirklich alle Klischees abgearbeitet.
Bonjour.
Ja, Piano Tuner ist ein Film.
Den würdest du empfehlen?
Der würde ich empfehlen.
Muss empfehlen.
Kann man auf jeden Fall machen. Der sieht, ich finde, der sieht sehr gut aus.
Im Kino.
Im Kino kann man aktuell gucken. Mhm. Ich finde, das ist so ein, auf jeden Fall wirklich ein weibiger Film.
Mhm.
Ist jetzt kein Meisterwerk, würde ich sagen, aber kann man echt gut einmal so weggucken. Ich finde, der Cast ist toll. Vor allem auch so diese Chemie zwischen Leo Woodall und Havana Rose Liu, weil es gibt dann natürlich noch eine Liebesbeziehung da drin. Mhm. Und ja, ich finde, das ist wirklich sehr, sehr klassisch. Also du kannst, erwartest da auch echt nicht so viel. Der arbeitet wirklich so seine Standardsachen so ab. Und es funktioniert aber. Ich finde es sehr interessant. Der ist von Daniel Roher, der sehr viele Dokumentationen eigentlich vorher gemacht hat. Der hat auch diese Nawalny-Doku gemacht. Und es ist sein erster Spielfilm. Und das finde ich so sehr krass, so von wirklich so, ich mache nur Dokumentationen hin zu dir, zum Spielfilm, der wirklich so ein visuell vor allem echt stabiles Regiedebüt ist, so für Spielfilme. Kann man machen, finde ich. Gönnt euch den. Das cool. War's von mir. Ansonsten könnte ich noch auf Netflix einen Film anschauen, der diese Woche startet. Einen, würde ich mal sagen, so sehr wichtigen Film, glaube ich. Der Film 23.000 Leben, der auf wahren Begebenheiten basiert, eine deutsche Netflix-Produktion. Und es geht um eine Gruppe junger, engagierter Menschen, die sich darum bemüht, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer zu retten.
Mhm.
Es geht um Seenotrettung. Und die werden allerdings mit dem System konfrontiert. Und das, ihre Ansicht von und Ethik Verständnis.
Genau. Versus Recht.
Richtig. Und wir haben den Film leider noch nicht sehen können. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Der Cast ist auch krass. Louis Hoffmann spielt mit, Marla Emde und Frederik Lau. Und ich hab auf jeden Fall Lust, mir den anzuschauen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und finde auch gut, dass es so eine Bühne bekommt. Ist halt dann die Frage, wie es umgesetzt wurde. Können wir noch nichts zu sagen. Ich finde es nur sehr krass, dass hier am Drehbuch ein Typ beteiligt war namens Oliver Ziegenbalg und der hat U900 geschrieben.
Ist das der Film mit
Atze Schröder? Richtig, wo es darum geht, dass er während des Zweiten Weltkriegs in die USA auswandern möchte, um einen Imbiss zu eröffnen und mit einem U-Boot dorthin fährt. Und
ja, ist
klar. Der ist
ja.
Nicht gut, sagen wir mal so. Aber ich bin
aber
trotzdem gespannt.
Atze Schröder, stabiler Typ. Ja.
Heller von Sinn ebenfalls, stabile Leute. Hätte man, bei Krüger eher nicht so. Aber naja, weißt du, was auch noch stabil ist?
Mhm.
Unser Publikum.
Oh
unsere Leute
ja.
da draußen. Ihr seid stabil, wenn ihr vor allem auch diesem Podcast folgt und eine gute Bewertung da lasst und vielleicht auch mal kommentiert. Wäre sehr, sehr toll. Wir würden uns freuen. Ich hoffe, ein Filmtipp, der ein oder andere war für euch dabei. Und vielleicht gibt es nächste Woche Wahrscheinlich gibt es nächste Woche auch noch weitere Filmtipps.
Ja, es gibt immer Filmtipps bei uns.
Nee, es gibt immer Filmtipps und gepimpte Fahrräder.
Boah, ja, nächste Woche pimpen wir ein
Fahrrad. Ich bring's mit.
Geil.
Das ist keine Lüge.
Let's do this.
Wird wahrscheinlich trotzdem nicht passieren, aber ich schau mal. Vielleicht lässt sich was machen.
Bis nächste Woche.
Okay. Tschüss,
tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Yves Bellinghausen und ich nutze ChatGPT seit 2 Jahren. Und zwar täglich. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die will aber noch mehr. Eine KI bauen, die Probleme der Menschheit lösen könnte. Oder die Menschheit vernichten. Bei OpenAI gab es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Also bin ich zu ihnen geflogen, in Silicon Valley. Ey, und was ich da erlebt habe, hört ihr in God Code, Macht-KI-Drama, dem neuen Podcast von Funk. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.